Herr Kovacs ist wissenschaftlicher Hauptmitarbeiter am Forschungsinstitut und Archiv Veritas für Geschichtsforschung in Budapest. Er hat 2009 promoviert mit dem Thema das System der siebenbürgischen Religionspolitik in den 1760er und 1770er Jahren. Sein Hauptforschungsfeld ist die ungarische Religionspolitik und die religionspolitischen Systeme nach 1711 mit dem Schwerpunkt auf dem Dualismus. Herr Kovacs, bitte.
Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der österreichischen ungarischen Doppelmonarchie waren alle großen monotheistischen Religionen vertreten. Trotz einer deutlichen Dominanz der katholischen Kirche herrschte in der Habsburger Monarchie Multikonfessionalität. Die römisch-katholische Kirche war mit Abstand die bedeutendste Religionsgemeinschaft im Reich des Franz Josef I. 1910 zählte man in Cisleithanien 22,5 Millionen Katholiken, das heißt 79% der Bevölkerung. Im Hintergrund konnte der Katholizismus in den einzelnen Kronländern ganz von anderen Typen sein. Wegen der deutsch geprägten Prälaten und oberen Klerus zum Beispiel, waren die Menschen in Böhmen und Mähren viel mehr zum Säkularismus und Laizismus geneigt als zum Beispiel in Tirol. Auch in Ungarn bildeten die Katholiken mit 10,5 Millionen, das heißt 49% der Bevölkerung, die stärkste Gruppe. Katholiken waren in Ungarn, die Ungarn, 73%, die Slowaken, 75%, der sogenannte Schwabenteil der Deutschen, mit 90% und die Kroaten, 98% in den Ländern der Stephanskrone. Katholisch diente trotz ihrer Gemischtheit in der Bevölkerung insoweit als eine ungarische nationale Religion, wie in der Regierung einen bestimmten Einfluss auf die königliche Oberpart, die Regierung einen bestimmten Einfluss auf die königliche Oberpatronatsrecht hatte, also auf die Ausübung des königlichen Oberpatronatsrechts hatte. Deshalb wurde in der Regel solche Prälaten ernannt, die in der Kirche auch die Idee eines ungarischen Patriotismus vertraten. Eine besondere Rolle spielte in der Habsburger Monarchie die mit Rom unierten griechisch-katholischen Kirchen. Diese bildeten eine Art Übergang zu den orthodoxen Kirchen des Ostens. Die Entstehung dieser Sonderformen geht auf die Bemühungen katholisch dominierter Staaten und Staatsmächten wie Polen, also auf die Union von West von 1596 und die Habsburger auf die Union von Ungvar, heute Uzsgorod, von 1646 unter jesuitischem Einfluss zurück, die über große Gruppen orthodoxer Untertanen verfügten und diese auch in konfessionellen Belangen stärker unter ihren Einfluss bekommen wollten. Die griechisch-katholische Kirche zeichnet die Beibehaltung des byzantinischen Ritus und der traditionellen Kirchenstruktur aus, während gleichzeitig die Autorität des Papstes anerkannt wurde. Mit den Griechisch-Katholiken seien insgesamt somit 91% der Bevölkerung der österreichischen und ca. 60% der Bevölkerung der ungarischen Reichshäfte im Papst ihr religiöses Oberhaupt. Die religiöse Union hatte aber ihre deutliche Schwäche. Nach einer damals üblichen Redewende dienten sie, also die die griechisch-katholiken vielmehr als Unierten, als Katholiken. Vor allem bei den Rumänen wurden der griechisch-katholische Klerus nämlich zum Träger der Nationswerdung und die kirchliche Zugehörigkeit zu einem bestimmten Faktor des Nationalbewusstseins. Bei den Ruthenen in galizischen Woiwodenschaften und in den transkarpatischen, in damaligen Zeiten vorkarpatischen Komitaten war das zum Teil auch der Fall, mit dem Unterschied, dass bei ihnen wegen der damaligen Schwächen des Nationalbewusstseins der russische Einfluss hauptsächlich durch kulturelle Maßnahmen gemindert und ausgeschlossen werden sollte. Trotz der Dominanz der katholischen Kirche dürfen jedoch nicht die starken regionalen Unterschiede übersehen werden. Während in den westlichen Kronländern weit über 90% der Bevölkerung Katholiken waren, nahmen die Zahlen gegen Südosten stark ab, wo die christlich-orthodoxen Kirchen eine dominierende Stellung hatten. In der österreichischen Reichshälfte zählten die orthodoxen Kirchen 770.000 Gläubige, das heißt ungefähr 2,3% der Bevölkerung, konzentriert auf Dalmatien und Bukowina, in Herzegowina, in Bosnien-Herzegowina über 800.000 Gläubige. Am stärksten war die Orthodoxie in Ungarn mit 2,9 Millionen Anhängern, das heißt 14,3% der Gesamtbevölkerung vertreten. Vor allem unter Rumänen und Serben spielte das Bekenntnis zur Orthodoxie als Abgrenzungsmerkmal eine bedeutende Rolle im Prozess des Nationswerdens. Auch die verschiedenen evangelischen Kirchen bildeten in manchen Reichsteilen eine regional bedeutende Kraft. In der österreichischen Reichshälfte überlebte der Protestantismus die Zeit der aggressiven katholischen Gegenreformation nur in den Nischen bzw. im Untergrund. Erst mit den josephinischen Religionspolitik, also mit dem Toleranzedikt von 1781, konnten sich offizielle Kirchenstrukturen bilden, die ihren Schwerpunkt in einigen alpinen Regionen sowie in den böhmischen Ländern, hier vor allem in Schlesien, hatten. Während die evangelischen Kirchen in Cisleithanien, hier in erster Linie die Anhänger des Augsburger Bekenntnisses, auf knapp 600.000 Gläubige, das heißt 2% der Bevölkerung, kamen, war deren Anteil in Ungarn deutlich höher. Die Lehren Luthers fanden hier vor allem unter den Deutschen und Slowaken Verbreitung und wurden ein wichtiger Bestandteil von der kultureller Identität. Insgesamt zählte die evangelische Kirche AB in Ungarn 1,3 Millionen, das heißt 6% der Bevölkerung. Ein Spezifikum der konfessionellen Situation in Ungarn war die große Bedeutung des Calvinismus unter den Magyaren mit 2,6 Millionen Anhängern, das heißt 13% der Gesamtbevölkerung. Das Zentrum der evangelischen Christen-helvetischen Bekenntnisses lag in der ungarischen Tiefebene um Debrecen, also hier. So, man Man sprach damals über die zehn calvinistischen Komitaten, das heißt Bereg, Szabolcs, Szatmár, Hajdú, Bihar, Csongrád, Csanád. Also, das war die calvinistische Tiefebene, das calvinistische Hartland. Aber 1881 hieß diese Konfession mit dem Erschaffen der Universalorganisationen der fünf Distrikten Transdanubien, also hier Transdanubien mit den kleineren gelben Flecken, Cisdanubien, Transzibizien und also Transzibizien ganz tief in das Banat, also Der südlichste Sprengel dieses Distriktes war der Csonád-Banátisches Sprengel. Und dieses Sprengel hatte noch einen Stück aus dem calvinistischen Heartland und Diaspora. Die Universalorganisation, also Transdanubien, Cisdanubien, Transdibiszien mit der Diaspora in Banat und Cisdibiszien. Und Siebenbürgen. Also diese fünf Distrikte bildeten 1881 die nach dem Evangelium reformierte Kirche Ungarns, nach 1907 kurz die reformierte Kirche Ungarns. Anlässlich des Zentenariums des Vertrages von Trianon wurde auch in der ungarischsprachigen reformierten calvinistischen Geisteswelt für die nationale Tragödie vor 100 Jahren ein großes Interesse erweckt. Das sogenannte Trianon-Syndrom des ungarischen historischen Gedächtnisses dreht sich um die Frage: Wie konnte es zu den zwischen 1918 und 1921 geschehenen in der ungarischen Geschichte kommen? Das Gewicht dieses Trauma liegt darin, dass die sogenannte Trianon-Periode der ungarischen Geschichte auch noch heute nicht als überholt betrachten werden kann. Also wie zum Beispiel bei dem Vortrag gestern von Herrn Brixen. Also er hat gesagt, dass Viktor Orban eine besondere Stellung über die Ukraine-Krieg hatte. Aber wenn ich darauf hinweisen kann, sagte Orban Viktor in dem letzten Tuschnad-Rede aus, dass am Kriegsfront Mitglieder von zwei Nationen sterben, Ukrainer und Magyaren, nach seinen damaligen Informationen 86 Ungarn aus Transkarpatien wurde eingerückt und an den Fronten und haben in den Fronten gefallen. Also das ist eine, also das lässt die das Gewicht dieses Trauma ein bisschen erklärbar und auch die Stellung des ungarischen Ministerpräsidenten. Also die Dauer dieser Periode ist heute mit der sogenannten Mohács-Periode vergleichbar, die im 18. und 17. Jahrhundert mehr als 150 Jahre in der ungarischen Geschichte dauerte. Der geplante Vortrag, also der jetzige Vortrag passt sich in mein Forschungsprojekt mit dem Titel Schicksalhafter Trianon, Betrachtungen im Spiegel der ungarisch reformierten kalvinistischen Erinnerungsliteratur vor 100 Jahren hinein. Die Basis der Analyse bietet 20 Texte von 15 Verfassern. Ich verwende hier die Methodik, die ich schon bei Brückentalband einmal benutzte, hier mündlich aufzählen, schriftlich mit, hier zähle ich diese Persönlichkeiten mündlich auf und schriftlich werde ich vielleicht sie mit Kurzbiografien darstellen. Also, Dezső Baltazár, Aladár Szabó, István Németh, Dezső Fónyad, István Bernát, István János Kovács, Jenő Zoványa, hát kein Bild, Benjamin Váne auch nicht, Lajos Imre, Richard Bodoki, geborener Biberauer, Andor Lázár, Sándor Makai. Sie alle waren einflussreiche Aktoren der ungarischen reformierten Lebenswelt. Sechs von ihnen, also Baltazár, Németh, Vásárhely, Kovács, Ravasz, Makai waren entweder Bischöfe oder mindestens Vizesuperintendenten, das heißt Generalnotaren. Von den Pastoren bekleideten drei, also Szabó Fónyad und Bodoki Biberauer, verschiedene Vereinsvorsitze, die drei weltlichen, also von nicht pastoralen Eigenschaften, also Persönlichkeiten mit nicht pastoralen Eigenschaften, waren Ober- oder mindestens Vize-Oberkuratoren. Zoványi und Imre waren Theologie-Dozenten. Wann müsste von einem kirchlichen Karriereaufstieg, also vom pastoralischen Generalnotariat später wegen der Kommunismus zurücktreten? Also als wichtige Aktoren werden sie hier behandelt. Ihre Geburt und Wirkungsörter auf die Karte bringend, können wir feststellen, dass der ganze von ungarisch reformierten bewohnten Raum repräsentiert wird, aber der reformierte Hartland, also die Umgebung rund um Debrecen, vielmehr unter seinem eigentlichen Zahl zahlenmäßigen bevölkerischen Anteil repräsentiert. Meiner Meinung nach hängt das irgendwie mit dem degenerierenden Wettbewerbsvorteil und motivierenden Minderheitsgefühl zusammen. Also in Transdanubien, an der Donau und in Siebenbürgen, wo die Calvinisten eine Minderheit bildeten, waren sie geneigt zu intelligenten Herausforderungen oder zu intelligenten Herausforderungen. Ja, genau. Ihre Texte wurden zwischen 1920 und 1972 erschaffen. Für die Autoren ist charakteristisch, dass sie alle nach dem ungarischen calvinistischen Denkweise schreiben und reif und bewusst die Zeit der Zerstörung des Reiches der heiligen Stephans miterlebten. Zur Frage Gründe des Friedensdiktates lohnt es sich, den Ausgangspunkt zu nehmen. Woher wird der Anfang des Weges gezählt? Solche symbolische Anfangsdaten des zum Friedensdiktat von Trianon führenden Unterganges sind 1526, 1648, 1711, 1849. Diese Reihe repräsentiert die symbolhafte Jahreszeiten der habsburgischen Herrschaft in Ungarn. Nach dieser Sichtweise bedeuteten die Habsburger einerseits eine widersprüchliche Verteidigung der drohenden Ostmächten gegenüber. Diese drohenden Ostreiche waren das Osmanische und das Russische Reich. Zweiseitig war diese Verteidigung ihnen gegenüber, weil sie immer wieder enorme Opfer von Ungarn brauchte. Die Ungarn hätten die westlicheren Länder mit ihren eigenen Körpern zu verteidigen haben. Also Ungarn war ein Bollwerk des Christentums das Bollwerk der Westlichkeit oder des Westens. Die Zahl und Anteil der Nationen, Minderheiten wuchs während dieser Kämpfe. Und diese zwei Faktoren, also heftige Kämpfe und das Wachstum der nationalen Minderheiten, machten Ungarn nicht nur zu einer Peripherie und zu einer Binnenkolonie innerhalb des Habsburgerreiches, sondern bedeuteten auch, dass auch die verfasserische Unabhängigkeit und Freiheit des Landes immer wieder mit Waffen den Habsburgern gegenüber verteidigt werden musste. Diese waren wirklich Kämpfe um das Sein oder das Nichtsein. Während diesen lebenswichtigen Kräfteausübungen wurden die Interessen und Ideen des oder der Libertas Regni, also der Freiheit des Staates, und die Libertas Religionis, also die Religionsfreiheit, zusammengebunden. Der fortdauernde Kampf pflanzte den Gegensatz zwischen dem sogenannten Kuruzismus und Labanzismus ins Herzen der Nation hinein. Kuruzismus heißt in diesem Zusammenhang die Idee der ungarischen nationalen Unabhängigkeit, und Labanzismus ist hier die realpolitische Praxis der habsburgischen Herrscherstreue. Die 1830er, 40er Jahre bedeuteten die Verbreitung des ungarischen nationalen Liberalismus im engeren Zusammenhang mit dem Anfang des Wirtschaftsaufschwunges und der nationalen Wiedergeburt Ungarns. Dagegen verbreitete sich in der Gesellschaft das religiöse Indifferentismus. Die 1870er Jahre bedeuteten die Verbreitung des Materialismus und Pragmatismus in einem schlechteren Sinne. Ob das zum völligen Scheitern des konsequenten liberalen Politikführten ist fraglich, aber tatsächlich wurden die ungarischen Staatsmänner zu Politikern in besseren oder schlechteren Sinne. Diese Epoche wurde von Kálmán Tisza, ungarischer Ministerpräsident, zwischen 1875 und 90 bestimmt. Obwohl er viele Erfolge und positive Ergebnisse, vor allem auf das Gebiet des wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieges, die leitenden persönlich hatte, waren oder konnten die leitenden Persönlichkeiten nie mehr die ganze Nation zusammenrufen und zusammenbinden. 1891 wurde die ganze zivilisierte Welt von einem Memorandum von den Bukarester rumänischen Universitätsjugend über die in doppelter Aufführungszeichen jämmerliche Lage der Rumänen in Ungarn überschwemmt. Die Bukarester Denkschrift bestimmte die perspektivische Zielsetzung, dass Ungarn und die Ungarn müssen auch mit Hilfe offensichtlicher Lüge dem guten Ruf entziehen, die sie bisher vor der ganzen zivilisierten Welt genossen. Diese Bestrebung hatte auch hoch- und weltpolitische Absichten. Sie hatten nämlich das Ziel, solches Bild Ungarns und der Ungarn zu zerbrechen, dass sie das einzige Volk in der Region wäre, das zu stabilen Staatsbildung fähig wäre und der ungarische der einzige Staat wäre, der so die Stabilität der Region gewährleisten könnte. 1898 wurde die Nation nicht nur von dem Genfer Attentat des Luceni deprimiert, sondern zeigte auch die ungarische Politik die scheinbare Zeichen der völligen Verrücktwerden. Rücksichtslose Demagogie und Posierung, Obstruktion und Attentate begangen. Also 1900 begann im Zusammenhang mit dem Dreyfus-Fall und mit dem Manöver der spanischen Klerikalpartei der Aufstieg des Linken, das heißt sozialdemokratischen und linksliberalen Radikalismus. 1901 fand das sogenannte Kreuzskandal, 1905 das sogenannte Fahnenskandal, 1908 die Gründung des Galilei-Kreises statt. Die Vorreiter dieser Tendenzen wurde von einer säkularisierten armen Universitätsjugend gebildet, die von der Gesellschaft hauptsächlich trotzdem weiters als Juden, also in Anführungszeichen Juden, identifiziert wurde. Dies alles baute das sogenannte traditionelle Kompromiss aber Emanzipation für Assimilation und patriotistische Staatstreue der Juden. Und 1916 wurde mit dem rumänischen Angriff von den Feinden einfach zu viel und ging mit dem Tod des Franz Josef des Ersten der sogenannte Monarchismus im guten Sinne als zusammenhaltendes Faktor zugrunde. Also, und jetzt zum Schluss. Also, hier sind die symbolischen Anfangsdaten. Und wie ich von den vorher erzählten kann es nachlesen oder erdeuten, dass das Untersuchungsparadigmen wäre Nationalismus in den verschiedensten Sinnen, Irredentismus der verschiedenen Nachbarstaaten und Nachbarvölkern, in Imperialismus in den verschiedensten Sinnen, also auch der ungarische Imperialismus, also eine revolutionäre, also später, also die sogenannten Revolutionen von 1918, 1919, also die Revolutionen Inkompetenz, Habsburger Herrschaft, positiv und negativ und soziale Probleme, also Armut und die Lage der Bauern. Und wenn wir, also ich habe begonnen, diese Tabelle auszufüllen, und was ich noch zeigen möchte, dass ich habe so gefunden, dass diese Frage, also wie kam zum Vertrag von Trianon, wurde in drei Etappen besonders heiß, also 1920-21, also 1937-41, also zur Zeit der Revisionshoffnungen, also 1943-44, also das war das die Zeit des Vorgefühls eines erneuten Unterganges während des sogenannten Realsozialismus in zwei Etappen, also vor 1956 und nach 1956, und wenn wir auch die Erscheinungsdaten dahin nehmen, konnten diese Memoiren oft erst nach der Wende erschienen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.